So, ihr lieben Mitmenschen, wir schauen jetzt auf Psalm 51 folgende. Zuerst mal auf diesen Bußpsalm. Ich hatte gesagt unter den Themen gestern Abend, dass es eine Reihe von Psalmen gibt, die man Bußpsalm nennt. Und das ist passend, das ist eine gute Beschreibung, weil in diesem Psalm zum Ausdruck kommt, dass ein Sünder seine Sünde erkennt. Teilweise erzählt er auch, dass er sich sozusagen geweigert hat erst eine Weile und dass Gott ihn dann bearbeitet hat, bis er einsichtig wurde und seine Sünde dann bekannt hat. Hier wird erwähnt, wie das Bearbeiten stattgefunden hat. Im Psalm 51, Vers 1 und 2, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Also hier hat man jetzt den Grund für manche der Probleme mit Absalom und was da passiert ist. Ich hatte das ja auch gestern erwähnt. Und jetzt kommt die Einsicht und gleichzeitig eine Lehre für uns alle. Das ist das Tolle bei der Bibel. Wenn man das vergleicht mit assyrischer Geschichtsschreibung oder ägyptischer Geschichtsschreibung, da hast du oft in der Geschichtsschreibung keine Verlierer. Wenn Schlachten sind, ist wenigstens ein Patt. Beide Seiten haben gewonnen und der König ist immer okay und immer gut und immer prima und immer ein Held, so mehr oder weniger, ja, oder es wird halt gar nicht berichtet, was passiert ist. Und in der Bibel, die größten Glaubenshelden, also abgesehen von Jesus Christus, der sündlos geblieben ist, die größten Glaubenshelden und Heldinnen der Bibel hatten auch ihre Probleme. Und hier wird das praktisch, Gott ist der Held, der sich immer treu bleibt und der sozusagen als Gott sündlos ist und heilig und rein ist und treu ist. Israel bricht den Bund oft, Gott tut es nicht. Gott kann mitunter Dinge zulassen, die unser Verstehen übersteigen, also wie im Buch Hiob, wo dann der Gläubige leidet unter der Situation. Aber am Ende wird im Buch Hiob auch deutlich, dass Gott barmherzig ist und ein Erbarmer, wie der Jakobusbrief im Neuen Testament dann sagt, dass Gott schon die ganze Zeit geplant hatte, sich zu erbarmen, dass sich halt das nur zeitlich entwickelt hat und hingezogen hat, bis zu dem Segen, den er am Ende dann wieder erlebt. Hier hat man jetzt David: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Also er kriegt von Nathan mitgeteilt in dieser Geschichte, die ihr kennt, wo der David dann als, was Nathan macht ist, er tut so, als wenn er einen Gerichtsfall vor den König bringt. Und er erzählt diese Geschichte mit dem armen Mann und seinem Lamm und das war wie eine Tochter etc. pp. Und dann platzt David der Kragen. Und der sagt, der Mann ist des Todes. Ja, das steht überhaupt nicht in der Tora drin, dass man für Diebstahl eines Tieres die Todesstrafe erhält. Die Tora ist da sehr sehr ausgewogen, dass unterschieden wird zwischen Todesstrafen, Delikten und anderen. Und dann hält er sich an der Tora, dass der das so und so fach wiedererstatten muss. Ein kleines Tier wird vierfach wiedererstattet, ein großes muss der Dieb fünffach wiedererstatten. Also er wählt das Kleine, weil es ja ein kleineres Tier war. Also er kennt die Tora genau, er kennt die Bibel. Und dann sagt Nathan ja nur, du bist der Mann. Und dann kommt das Urteil Gottes. Und dann tut David Buße. Saul hat ja nicht so Buße getan und Gott hat ihn verworfen. Also andere Gewaltige und Tyrannen in der Bibel auch im Alten Testament, gab es ja auch Könige, die dann von Propheten gewarnt worden sind. Und die haben zum Teil, König Herodes hat Johannes den Täufer ins Gefängnis getan, später hat er ihn ermordet. Das konnte passieren. Das macht David nicht und das zeichnet ihn halt aus. Er tut Buße. Er hätte alle Macht, den Mann platt zu machen. Und dann merkt man am Urteil, das Kind ist dann auch schon geboren gewesen. Das heißt, man hat einen Hinweis, Nathan sagt, das Kind wird sterben. Und David kämpft dann mit Gebet und Fasten, dass es leben soll, aber es stirbt. Das heißt, wir wissen zeitlich, das waren die 9 Monate der Schwangerschaft plus Geburt plus eine Weile des Lebens vom Kind. Das heißt, ihr merkt, wie lange sich das hingezogen hat, wie lange Gott sich Zeit gelassen hat, den Nathan zu schicken. Das heißt, der David befand sich in diesem Zustand, dass er als heiliger Mann Gottes, der den Heiligen Geist hat, 10 Monate plus im Dunkeln war. Müsst ihr euch vorstellen, was sich da angesammelt hat in dieser Krise. Und dann war das mit Nathan, das war ja sozusagen fast wie eine Befreiung, dass sein Verhältnis zu Gott wieder ins Reine kommt. Und das, was er hier sagt, dann entspricht dem quasi, er sagt dann, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Das heißt, das Gerichtsurteil hat David von Gott erfahren durch den Mund Nathans, der ihm sagt, du bist der Mann. Das heißt, du hast dich gerade selber zum Tod verurteilt. Denn das, was du getötet hast, war kein Lamm. Uriah. Und darauf steht die Todesstrafe. Und das hast du auch gemacht. Und David beugt sich. Er ruft nicht seine Leibwache, dass sie Nathan töten. Er beugt sich. Und letztlich offenbart ihm Gott eine Dimension von Sünde, die man an manchen Stellen in der Bibel hat, im Alten und im Neuen Testament. Aber das ist eine der wichtigsten Stellen auch zur Lehre der Erbsünde. Dass wir als Nachkommen von Adam und Eva auf der Seite der Sünde und der Sündhaftigkeit und des Todes geboren sind. Das hat dann Relevanz für die Lehre der Erlösung und was ist Errettung, was ist Erlösung? Und er sagt das, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Also David gibt Gott Recht. Dein Urteilsspruch über mich ist Recht. Aber ich bitte dich, reinige mich. Ja. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheim tust du mir Weisheit kund. Also dass er das so erkannt hat, natürlich ist nicht der Sexualakt, das ist nicht Sünde. Das ist Gottes heilige Ehe, die er eingesetzt hat und das ist Teil der guten Schöpfung Gottes. Aber das Problem ist, dass die Eltern das, was sie haben, vererben. Und wenn sie auf der Seite des Todes stehen, vererben sie, sie zeugen einen Menschen, der sterben wird. Und sie werden geboren fern von Gott, wo ihr Geist nicht mit Gott verbunden ist und sozusagen erst erlöst werden muss. Und das sagt er hier alles. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheim tust du mir Weisheit kund, entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Und hier wird eine Sprache gebraucht aus der Opfersprache von den Büchern Mose, insbesondere auch von Levitikus. Und da ist klar, hier geht es um Opferrituale und das sind gute, anschauliche, bildhafte Symbole, die davon reden, dass durch die Sühnung beim Opfer und die Sühnung des Blutes und wie das angewandt wird, dass der Mensch rein gemacht werden kann und dass ich weißer werde als Schnee. Man kann das oft angucken, wenn man so die Psalmen hat und guckt, gibt es ähnliche Aussagen woanders in den Propheten. Zum Beispiel bei der Psalmzusammenfassung, ne, da wurde gesagt, das erinnert an Sacharja. Ne? Das sind so Stellen, wo ich sagen würde, Einspruch. Weil ich sehe die Beziehung andersrum. Also ich sehe zum Beispiel, dass der Psalm 72 von Salomo ist und dass Sacharja sich auf Salomo bezieht und nicht der Psalm von Sacharja abgeschrieben hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist für mich eindeutig, dass Sacharja, der redet von den früheren Propheten und er kennt die früheren Propheten und dazu zählt halt auch inspiriertes wie von Salomo Psalm 72. Ja. Aber das ist nur so am Rande. Das Ding ist trotzdem gut als Zusammenfassung, aber ähnlich ist bei Jesaja, da würde ich an manchen Stellen sagen, Augenblick mal Einspruch, das sehe ich anders. Und hier ist es so, dass zum Beispiel Jesaja 1 auch davon spricht, dass er Gott Israel einlädt, dass sie rechten miteinander und wenn sie ihm Buße tun, dann wird ihre Sünde, selbst wenn sie rot ist wie Blut, wird schneeweiß werden. Ja? Und das ist ein Anklang am Psalm 51. Also hier sehe ich David auch als Lehrer, der auch auf andere Propheten eingewirkt hat oder der Heilige Geist, das sowohl David eingegeben hat, als auch Jesaja. Lass mich Freude und Wonne hören, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Und jetzt kommt bei mir ein fettgedruckter Vers, der zu Recht fettgedruckt ist. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Es geht um die Neuschöpfung. Das, was er hier sagt, ist, er braucht eine Veränderung, die so tief ist, dass er als Mensch neu gemacht wird. Er merkt, dass er, obwohl er König ist und den Heiligen Geist hat, dass er leidet unter einer Versuchlichkeit, die von seiner sündhaften Natur her ist. Und er braucht göttlichen Beistand und er braucht göttliche Hilfe und er bittet Gott um eine Operation, dass Gott ihm ein reines Herz erschaffen möge, einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ja, und das ist halt, merkt ihr, da bereitet auch David und der Geist Gottes, der ihn lehrt, bereitet das vor, was wir im Neuen Testament nicht nur für Einzelne, für einen König haben oder für einen hohen Priester, eine besondere Beziehung mit dem Heiligen Geist, sondern durch die Wiedergeburt für alle Gläubigen. Das ist das Großartige im Neuen Bund, Pfingsten folgende, dass hier durch Christus am Kreuz und Auferstehung, Himmelfahrt und Ausgießung des Geistes zu Pfingsten, dass etwas Gewaltiges ist. Und hier wird es ja nur erbeten. David erbittet, dass Gott ihm vergibt, Gott vergibt. Und David erbittet, dass er den Geist nicht wegnimmt und Gott nimmt ihn nicht weg. Im Neuen Testament haben wir eine neue Sachlage, dass Gott verheißen hat für uns alle, für alles Fleisch, alle die das Evangelium annehmen und echt wiedergeboren werden, dass der Geist sie versiegelt hat und dass er da ist, um zu bleiben. Bei David wissen wir das auch, weil Gott eben in 2. Samuel 7 gesagt hat, dass er einen Unterschied macht zwischen Saul und David seinen Söhnen, die jeweils Könige werden, dass selbst wenn sie sündigen, dass er die Gnade nicht abwendet. Aber hier hat man praktisch, wenn ihr an Buch 1 denkt, Buch 2, hier habt ihr zentralen Teil vom zweiten Psalmbuch, habt ihr etwas, was das korrespondiert mit dem ersten Buch, Psalm 15 und 24. Ne, ihr erinnert euch, wer darf vor Gott kommen? Jemand, der rein ist. Ne, und jetzt ist hier ein König, der Held ist mit den meisten Psalmen und der steht demütig und zerbrochen vor Gott und sagt, Herr, ich brauche deine Hilfe. Es besteht die Gefahr wegen meiner Sünde, dass du mich verwirfst. Bitte, bitte, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Greif tief ein, mach mich neu. Ne? Und gleichzeitig, ihr habt in Vers 50, im Psalm 50, haben wir Asaf gehört, der die Thema der Opfer anspricht. Und normalerweise im Alten Testament, in der Symbolik des Alten Testamentes, brauchst du für Sünden Opfer. Aber es gab Sünden, für die gab es keine Opfer. Das werden auch nicht alle Alttestamentler bejahen, aber ich sage das. Es gibt... Für Mord war die angemessene Sühnung von Mord war die Ermordung, die Hinrichtung des Mörders. Und ich muss natürlich das belegen mit einem Spruch aus der Bibel, damit ihr mir das abnehmt. Ja, in Apostelgeschichte sagt das Paulus, da heißt es in Apostelgeschichte 13, predigt er Christus und das Evangelium. Und da sagt er in seiner Predigt, und das ist ja das Pendant zur Pfingstpredigt, also Lukas liefert uns zwei Grundpredigten von den großen Helden, die er in seinem Buch hat, den zwei zentralen Figuren, Petrus und Team und Paulus und Team. Und die Pfingstpredigt gibt ein Beispiel für die Predigten von Petrus und die Predigt in Antiochia in Pisidien in Apostelgeschichte 13 gibt ein Beispiel für die Predigten von Paulus. Und da heißt es dann, Vers 38 in Apostelgeschichte 13, Vers 38, So sei euch nun kundgetan, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht, der an ihn glaubt. Es gab Sachen, wo du, wenn du schuldig wurdest im Gesetz des Mordes, dann Todesstrafe. Ja. Du hattest keine Chance. Und symbolisch waren die Opfer da, ja, und die haben das deutlich gemacht. Aber der David erkennt auch hier, da merkt man auch, wie im Rahmen vom Alten Testament Gläubige das erkennen und begreifen, ich bin hier an einen Punkt gekommen, wo mich die normale Opfersache nicht rausreißt. Er sagt in Vers 15 noch, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Man kann sich fragen, warum veröffentlichen die das? Warum mauschen die das nicht? Warum machen die nicht Schwamm drüber? Ja? Ich meine, das Ding wird veröffentlicht. Mit Überschrift der Sünde. Mit Prophet. Ja? Und der David will, dass andere Menschen, die in eine ähnliche Lage geraten, andere Sünder, gerettet werden. Er will, dass sie sich bekehren, ja. Und er sagt, Gott, wenn du mir hilfst, wenn du mir ein neues Herz gibst, einen neuen Geist, und ich möchte andere warnen. Ich möchte das predigen. Ich möchte das lehren. Ich möchte, dass es gesungen wird, bitteschön. Das soll Israel wissen. Das ganze Volk soll das wissen, in was für einen Abgrund ich geraten bin, ja. Und dann sagt er auch, errette mich von Blutschuld. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte die dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Also praktisch, er erkennt glasklar, wenn ich jetzt viel Geld auf den Tisch lege und so und so viel Opfer, das passt nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Also sozusagen, der Mensch muss zerknirscht sein, er muss in den Zerbruch, und wenn er dann als zerbrochener Mensch Gott demütig bittet, dann weiß David, wenn ich so vor Gott komme, und das ist ja sein Empfinden, so kommt er ja vor Gott, dann hat er nicht nur eine Chance, sondern dann ist Gott so, dass er hilft. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Also es ist nicht so, weder in Psalm 50 noch im Psalm 51, dass der Tempel mit seinen Opfern abgelehnt wird. Der wird anerkannt, aber er hat seinen Platz und der ist begrenzt. Und die eigentliche Grundlage für Opfer ist die Herzenseinstellung. Wenn ein Mensch sozusagen das äußere Sündopfer bringt, weil er gesündigt hat und Buße tut, aber das Eigentliche ist nicht das Tier, das Eigentliche ist seine Herzenseinstellung. Und das ist also nicht erst im Neuen Testament so, das ist im Alten so. Du brauchst sozusagen die innere Einstellung der Buße und des Zerbruchs und dann ist es richtig, dann ist es echt. Ansonsten ist es eine Art von Betrug, so wie Jesus es sagt, sie ehren mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Wenn das Herz nahe ist, dann fängt der Mensch an, Gott zu sehen und sich selber zu sehen, wie Gott ihn sieht. Und das ist eben auch betrüblich, wenn es um Sünde geht. Und der Wunsch und die Sehnsucht nach Veränderung. Man hat jetzt, wenn man weiterguckt auf den nächsten Psalm 52 und 53, dann merkt man in 52, das ist ähnlich, das ist sozusagen Psalm 51 ist wie ein Sandwich zwischen zwei Psalmen. Psalm 50 von Asaf, da sagt ja Gott ist Richter und er ruft zum Gericht auf und dann hat man jetzt praktisch zwei Sünder. David als Sünder, der Buße tut. Und der sagt, ich kann mich nicht freikaufen, indem ich jetzt so und so viel Opfertiere spende für das Blut von Uriah, das geht nicht. Und jetzt der nächste Psalm attackiert David, ich meine, der ist natürlich in seinem eigenen Recht geschrieben worden, aber attackiert einen Mann, der als Gottloser auf sein Reichtum vertraut. Da heißt es, eine Unterweisung Davids vorzusingen, als Doeg, der Edomiter, kam und zeigte es Saul an und sprach, David ist in Ahimelechs Haus gekommen. Ich bin darauf gestern eingegangen, heute gehe ich nur auf ein Element ein. Da heißt es, was rühmst du dich der Bosheit, die Tyrannen? Vers 3, da doch Gottes Güte noch täglich währt. Und dann beschreibt er ihn ein bisschen, in welcher Form er böse ist. Vers 6, du redest gern alles, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Darum wird dich auch für Gott für immer zerstören, dich zerschlagen, aus deinem Zelt reißen. Vers 8 folgende, und die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden seiner lachen. Siehe, das ist der Mann, der nicht Gott für seinen Trost hielt, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und nahm Zuflucht bei seinem verderblichen Tun. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Ich danke dir ewiglich, denn du hast es getan. Das heißt, hier steht David wieder da, es ist jetzt praktisch eine andere Zeit, er hat diese Sache jetzt noch nicht begangen mit Bathseba und Uriah und so weiter, es ist zeitlich Jahre vorher, er ist immer noch auf der Flucht vor Saul, aber dasselbe Thema ist da und ein anderer ist der Täter. Und da merkt man, wie das sozusagen, wenn man das anguckt, Asaf vorher mit dem Gericht Gottes über alles Volk Gottes und dass Gott die Gottlosen vor Gericht lädt, das hätte David getroffen, aber ihm ist vergeben. Und jetzt der Psalm danach, Doeg, ein Edomiter, bitteschön, der den König von Israel aus dem Stamm Benjamin Saul veranlasst hat, die Priester auszumerzen mit seiner Verleumdung, weil er hat das so erzählt, wie wenn David mit dem hohen Priester sich sozusagen verbündet hätte gegen Saul. Das war überhaupt nicht der Fall. Er war hungrig, er brauchte Brote und er kriegte die Schaubrote, das war alles. Ja. Der Hohepriester hat sich in keiner Weise gegen den König gestellt, gegen den sichtbaren König. Und es war einfach eine Verleumdung, die den sowieso schon in Finsternis wandelnden Saul veranlasst hat, mit entsprechender Färbung des Berichtes, dass er dachte, er müsste sich retten und sein Königtum retten, indem er die Priester massenweise umbringt. Und das ist also Psalm 52. Jetzt noch ein Blick auf 53. Das hat einen Grund. Der Psalm 53 kommt so praktisch grob gesehen, jetzt ganz grob gesehen, zweimal vor. Das ist wieder so ähnlich wie Psalm 18 im Psalmbuch und Psalm und 2. Samuel 22 als Parallele. Es gibt einzelne Unterschiede, auch wie der Name Gottes benutzt ist, aber im Wesentlichen ist das Psalm 14. Ich lese mal den Anfang vor, damit ihr das seht, Psalm 14 und Psalm 53, zuerst 53. Eine Unterweisung Davids vorzusingen zum Reigentanz. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wollen denn die Übeltäter sich nichts sagen lassen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, Gott aber rufen sie nicht an. Also das ist jetzt die ersten Verse von 53. Zum Vergleich nur mal kurz. Psalm 14. Von David vorzusingen. Also beide sind als von David drin. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Will denn das keiner der Übeltäter begreifen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, aber den Herrn rufen sich nicht an? Ihr merkt, das ist identisch. Ja? Ist natürlich die Frage, warum sollten die guten Leute im 5. Jahrhundert, die wahrscheinlich das Buch zusammengestellt haben, warum, wenn sie Psalm Davids zur Verfügung hatten, warum nehmen die sozusagen zwei Psalmen, die sehr ähnlich sind, beide von David sind, und packen die einmal als Psalm 14, unserem Psalm 14, und einmal als Psalm 53 ins Psalmbuch. Ne? Und wenn ihr mir zuhört, in Gemeindeseminaren, ist es so, immer wenn eine Wiederholung ist, ist das eine Unterstreichung. Ja? Und das Interessante ist, man kann bei Psalm 15 bis 24 sehen, wie das im ersten Buch sozusagen eine zentrale Klammer ist mit wichtigen Psalmen da drin. Ihr erinnert euch, ne? In Psalm 15 und 24 geht es darum, wer kann vor Gott stehen? Einer der? Und jetzt in Psalm vorher steht, Gott guckt vom Himmel auf die Erde. Ist da irgendeiner, der Gutes tut? Ist das nicht köstlich? Ja? Und jetzt hast du eine Klammer, jetzt hast du eine Inclusio, die nicht in einem Buch das Zentrum umklammert, sondern du hast Buch 1 und 2. Wir werden gleich sehen, dass Buch 1 und 2 zusammen auch eine Einheit innerhalb vom Psalter sind. Also diese beiden Bücher gehören als Zwillingsbücher zusammen, mit Psalm 1 und 2 am Anfang und mit der Erfüllung im Psalm 72, wo der Sohn Davids tatsächlich die Welt beherrscht, wo alle Völker ihn respektieren und ihn segnen und wo er zum Segen wird für alle Völker. Ja, du hast von Psalm 2 bis Psalm 72 hast du sozusagen eine Struktur als Klammer um die beiden Bücher, dass der Plan Gottes klappt. Und deswegen steht am Ende, vollendet, zu Ende gekommen oder vollendet sind die Gebete Davids. Sozusagen, das Ziel der Gebete und der Sehnsucht Davids ist erreicht. Die Welt ist unter Gottes Herrschaft. Das Reich Gottes ist da. Hurra, Halleluja. Gelobt sei der Gott Israels. Ja. Amen, ja, Amen. Und dann hast du sozusagen als Klammer, hast du diesen Psalm, der wiederholt wird, wo Gott vom Himmel ganz interessiert guckt, so guckt sich die Welt an und guckt, ja, gibt's da irgendeinen, der Gutes tut? Und Fehlanzeigen. Deswegen, es ist köstlich. Das heißt, dieser kleine Psalm, der zweimal gebracht wird, und die Unterschiede sind zum Beispiel in der Art und Weise, wann der Name Gottes mit dem Tetragrammaton gesagt wird, mit den vier Buchstaben JHWH, also Herr, im Deutschen, in der Lutherbibel, oder wann Gott gesagt wird, Elohim, ja. Da sind die kleinen Unterschiede, dass du in diesem zweiten Buch, da ist es öfters so, dass tendenziell öfters das Wort Gott öfters gebraucht wird als der Eigenname. Die vier Buchstaben, JHWH, das ist der Eigenname. Ihr merkt, ich sage nicht Jahwe oder Jehova, weil man weiß nicht, wie man das ausspricht. Und ich folge da der alten Tradition, ich sage da im Deutschen Herr und im Hebräischen Adonai und im Griechischen Kyrios. Und das verbindet auch Arti und Enti miteinander. Das ist der Grund, warum Jesus von Nazareth nicht nur Christus genannt wird, sondern das oft nennt Paulus ihn unser Herr Jesus Christus. Und damit meint er den Namen Gottes. Ne? So wie Luther in seinem Lied Feste Brot sagt, weißt du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Ja, das ist es. Das ist die Trinität, ja, die damit auch transportiert wird mit diesem Namen. Deswegen sage ich nicht Jehova und ich sage nicht Jahwe, ja, weil es geht darum, dass die Juden das dann gelesen haben als Herr und hier schaut dieser Herr vom Himmel auf die Erde und in beiden Stellen ist Fehlanzeige. Also deswegen ist genau Psalm 51, wo das mit drin ist. Diese Menschen, wo keiner nach Gott fragt, keiner Gutes tut, die müssen im innersten Kern verwandelt werden. Die Frage ist, wie passiert das? Wie macht Gott das? Und hier hat man durch Psalm 51 einen Hinweis, der Geist Gottes spielt eine Rolle, ein neues Herz, ein neuer Geist spielt eine Rolle. Es geht nicht um Tieropfer, es muss was Besseres her. Und deswegen ist interessant, dass Psalm 22 da ist in dem ersten Buch, in dieser zentralen Gruppe und das im zweiten Buch in einem Bereich, wo ich auch denke, das ist relativ zentral gelagert inhaltlich, dass da du im Psalm 51 hast, wo der Held, der Hauptheld von Buch 1 und 2, David, wo der Hauptheld erkennt, ich brauche eine Herzoperation. Ich muss von Gott erlöst werden mit einer Erlösung, die tiefer geht als meine Erbsünde. Okay, jetzt muss man wieder. Kannst du mal die Maus auf Songbeamer tun, dann kann ich hier vorne weiterklicken. Wir kommen jetzt zum nächsten. Das ist Psalm 72 wollen wir noch angucken, aber die Maus sollte trotzdem drauf sein. Ich klicke mal vor und zurück, dass ich sehe, dass es funktioniert. Bist du mit der Maus auf dem Songbeamer an der Stelle? Auf dem, oder ist die Batterie hier so schwach, dass sie nicht mehr? Klick mal ein weiter. So, jetzt versuche ich mal, jetzt geht's, jetzt kann ich wieder. Jetzt hat er was gemacht. Okay, danke, jetzt scheint's zu gehen. Vielen Dank. Also Psalm 72. Das ist jetzt ein Genuss, wenn man an Psalm 2 denkt, da hat man die Frage, passiert das noch, passiert das nicht? Und dann hat man jetzt Psalm 72, da lese ich mal den Anfang, dann merkt ihr so die Stimmung von dem Psalm. Von Salomo, man kann dort auch übersetzen für Salomo. In dem Fall könnte man sagen, wenn es von David ist, ist das Salomo gewidmet, dann ist es für Salomo. Ich würde es als von Salomo sehen. Und dass Salomo jetzt als König den Psalm geschrieben hat, als einer, der den Geist Gottes auch empfangen hat und dass er bittet für den König und dann auch für seinen Sohn, für diese Dynastie, dass es weitergeht. Und da heißt es am Anfang, Gott gibt dein Recht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Das ist sozusagen die Kernbitte. Das heißt, das Königtum in der Bibel ist kein, es ist kein absoluter Herrscher, der nicht unter Gott ist, sondern der ideale König ist ein Herrscher, der von Gott gesalbt ist, der sich leiten lässt vom Geist Gottes. Die Bitte Salomos, als Gott ihm sagt, du kannst etwas bitten und er bittet um Weisheit, dass er gerecht richtet. Das ist genau in diesem Sinn. Das hat Salomo, das war die Größe des jungen Salomo. Er hat nachher manches gemacht, was verkehrt war und hat praktisch die Weisheit, die er eigentlich hatte, nicht genutzt, wie er sie hätte nutzen sollen. Aber dann geht das hier weiter, Vers 4, er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. Und jetzt kommen Sachen, jetzt hört euch das mal an, er soll leben, solange die Sonne scheint. Ja, wie lange scheint die Sonne schon? Wahrscheinlich eine ganze Weile, auf jeden Fall ziemlich lange. Und das ist nachweislich tausende von Jahren, insoweit die Menschheit Aufzeichnungen hat und den Himmel angeguckt hat. Das heißt, kein Mensch im AT lebte so lange. Ja? Das ist der Wunsch. Er soll leben, solange die Sonne scheint, solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht. Also ein König, der lebt und lebt und lebt. Und er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land befeuchten. Also wie der Regen, der das Land fruchtbar macht. So soll die gerechte Herrschaft des Königs das ganze Land in eine Segenszeit führen. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Also der Herr Jesus sagt das ja manchmal so, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis das ist alles geschehe. Das ist immer dieselbe Idee, dass der Noah-Bund, dass Gott dafür sorgt, dass die Himmel so lange halten, wie sie halten sollen und die Erde so lange steht, wie sie stehen soll. Und die ist die Idee, dass der Messias genauso lang lebt. Und wir wissen, dass er Kraft der Auferstehung so noch länger lebt, dass er auch die alte Sonne und den alten Himmel überdauert. Und jetzt könnten Leute sagen, das ist symbolische Sprache und das ist wie im Buch Daniel, wo dann einer vor den großen König kommt von Babylon und sagt, oder von Persien, der König lebe ewig. Ja? Das war so ein Wunsch, so ähnlich wie guten Tag, guten Morgen, der Herr segne dich, der Herr sei mit dir, dass man dem König sagt. Und das war bei Ägypten auch so, die Pyramiden für die Pharaonen, das waren halt besondere Leute, das waren Könige, die waren ein anderes Level von Mensch, die waren Gott so nahe, da war die Idee, dass man die Pyramiden baut, damit die Seele, das nannten die Ka, vom Pharao, damit das praktisch existiert, solange die Mumie gesichert in der Pyramide ist, existiert sozusagen die Seele vom Pharao mit all den Sachen, die man da reinpackt, dass es ihm gut geht im Leben nach dem Tod. Dann ist so, da gab es Ideen in der Antike, wie verschiedene Könige sozusagen als Könige besonders lange leben. Aber wenn man sieht, wie das sich erfüllt, ne, wenn ein König jetzt wirklich so gerecht ist, dass seine Herrschaft praktisch die Wüste verwandelt in den Garten Eden und die Gerechtigkeit da ist und Friede. Und dann heißt es Vers 9 folgende, vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und dann wird es aufgezählt, welche Völker sich alle ihm unterwerfen oder sich vor ihm neigen. Vers 11, alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Ihr erinnert euch an Psalm 2, das ist dasselbe, oder? Erinnert euch? Küsse den Sohn, ja? Das ist, was ich sagte, den Sohn küssen heißt, er sitzt dort auf seinem Thron und ich küsse seine Füße und ich bin sein Diener, ja? Das ist, und das machen jetzt alle Könige, stell dir das vor, ja. Christus kommt, sitzt auf seinem Thron und jetzt kommen die Größen von heute und machen das. und Christus gibt dann sein Urteil. Ja, das ist das Bild hier. Das ist also ein Segenswort für diesen König. Er wird den Armen retten, der um Hilfe schreit und so weiter. Und ich gehe mal ans Ende. Vers 17 folgende. Sein Name bleibe ewiglich, solange die Sonne währt, blühe sein Name. Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker und sie werden ihn preisen. Das ist 1. Mose 12. Ne? An Abraham gewandt, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde und der Sohn Abrahams, Isaak, Kapitel 22, durch ihn sollen gesegnet werden alle Völker, dann bei Jakob dasselbe. Das ist der Segen, der praktisch Abraham, Isaak, Jakob, Juda, Jesse, David, der Sohn Davids. Und Salomo hat diesen Psalm wahrscheinlich geschrieben, denke ich. Und es geht darum, dass eines Tages ein Sohn David sein wird, der das alles erfüllt. Hat es den gegeben bis Jesus? Nein. Hat Jesus das sichtbar erfüllt, für alle sichtbar? Nein. Ja. Das heißt, man hat hier eine Hoffnung, die im 5. Jahrhundert vor Christus im Psalmbuch platziert worden ist, am Ende vom 2. Psalmbuch. Und wenn man jetzt 147 Psalmen rechnet, ja, also nicht 150, sondern in Folge von dem Jerusalemer Talmud, 147, und dann ist nur die Vermutung, welche Psalmen könnten ein Psalm sein. Und da habe ich ja gesagt, in der Septuaginta sind Psalm 9 und 10 einer, und Psalm 114 und 15 ist da einer, im Codex Lenigrandensis ist auch Psalm 114, 15 ist ein Psalm. Also ich könnte euch drei nennen, ich folgte auch Korber, ich finde das passend. 42, 43 kann man als ein Psalm sehen, da ist keine Überschrift am Anfang vom Psalm 43, das kann einer sein, das ist kopiertechnisch möglich. Okay, dann wäre es halt interessant, dann hättest du, Buch 1 wären da nicht 41, sondern 40 und Buch 2 wären 30. Du hättest 40 und 30 und David ist die Hauptfigur. Salomo ist auf dem Thron, Salomo selber betet dieses Gebet und am Ende heißt es hier, ne, Vers 17 folgende, im Psalm 72, sein Name bleibe ewiglich, solange die Sonne währt, blühe sein Name und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Und wenn man das so versteht, dass sich hier der Wunsch Davids erfüllt hat, und da würde ich verweisen auf den sterbenden David auch, 2. Samuel 23, Vers 5 und 6, da sagt er das, hat Gott mir nicht einen Bund bereitet und dann all mein Heil und all mein Gebären wird er es nicht sprießen lassen. Und dieses Sprießen lassen ist der Ursprung von dem Spross Davids, dem Gedanken, dass der Messias kommt und genau das tut, was hier in Psalm 72 auch ist. Der sterbende David hatte diese Vision, dass das Land nach der Nacht mit dem Licht dieser Sonne erleuchtet und das Land mit dem Regen dieses Regens benetzt, fruchtbar wird. Und dass Israel verwandelt wird in eine Nation, die tatsächlich die Welt für Gott erobert. Und alles ausgelöst durch den, wo er sagt, durch den Herrscher, der gerecht herrscht. Und deswegen ist für mich interessant, dass bei Jesus Christus im Neuen Testament ein Schlüsselwort ist die Gerechtigkeit. Also wenn man seine Predigten anguckt, seine Lehren, ihr habt das Wort Gerechtigkeit immer und immer wieder. Ja. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ne? Übet eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten, dass ihr von ihnen gesehen werdet und dann sagt er, was dazugehört, Almosen geben, beten, fasten und so weiter. Das ist für mich schon beeindruckend. Und merkt ihr auch, das schließt ab, ja? Das ist mit der ausführlichste Lobpreis bei den 5 Büchern, aber am Ende von Buch 2, 3, 4, wenn man das vergleicht. Gelobt sei Gott, der Gott Israels, der allein Wunder tut, gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Also die ganze Welt wird wirklich von der Ehre Gottes voll werden. Amen, Amen. zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais, im Sinne von, hier erfüllt sich dieser sehnliche Wunsch, wofür David gelebt und gekämpft hat und gebetet hat. Und jetzt hat man es, der Messias ist da, als Sohn Davids, als Sohn Salomos, dem Gott das Recht so gibt, dass er ewig lebt. Und die Völker erkennen ihn an und segnen ihn und er ist ein Segen für alle Völker. Alles in Butter. Am Ende von Buch 2. Und jetzt kommen die Probleme. In Buch 3 kommt der große Absturz. Und sozusagen auch thematisch. Und deswegen gehen wir mal ein weiter. Wir gucken uns zuerst die zwei Krisen an. Die persönliche Krise von Asaf. Kurz, die schaffen wir jetzt noch vor der Pause in den 10 Minuten. Dann haben wir die Pause von einer halben Stunde mit Mittagessen. Und dann machen wir mit der nächsten Krise von Ethan weiter. Die persönliche Krise von Asaf in Psalm 73. Ein Psalm Asafs. Und ich habe gesagt, der kommt 12-mal vor. Und einmal hat man ihn im Psalm 50 gehabt, weil man ihn da gebraucht hat mit seinem Gerichtspsalm. Gott als Richter über die ganze Welt und auch über Israel, über sein Volk. Und jetzt der zweite Psalm von Asaf, da sieht man den Mann, wie er fast vom Glauben abfällt. Das sagt er selber. Die Klammer über den ganzen Psalm hat das Stichwort gut in sich. Er sagt in 73 am Anfang ein Psalm Asafs, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Also man hat das Wort Trost in Luther hier ist wörtlich gut. Gott ist gut für Israel. Für alle, die reines Herzens sind. Merkt ihr? Hier hat man genau diese Sache mit dem reinen Herzen, die wir im Psalm 15 und 24 hatten, steht am Anfang, Gott ist gut. Für Israel, für sein Volk, Gott ist gut. Für wen? Für die, die reines Herzens sind. Das ist am Anfang. Gottes Güte am Anfang, am ersten Vers und dann am Ende. Psalm 73 am Ende und dazwischen ist dann die Krise. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das ist hier Luther. Ich gehe mal wieder rein ins Hebräische. Und da merkt man, dass manchmal bei den deutschen Übersetzungen verliert man die Schlüsselworte. Und das ist hier. Auf Hebräisch ist das Tov, ihr kennt das im Namen Tobias. Tobias ist Tobiyahu, eben das spricht von der Güte des Herrn. Und das ist am Anfang, Gott ist Tov und am Ende sagt er, Vers 28, Luther, das ist meine Freude. Und wörtlich heißt es einfach, und ich, was mich betrifft, Gott naht, die Nähe Gottes ist mir Tov, ist mir gut. Also es geht um gut am Anfang und gut am Ende. Und zwischendurch hätte er fast seinen Glauben verloren. Und zwar ausgelöst, ich aber wäre fast gestrauchelt in Vers 2 von 73, mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern oder eben den Bösen, den Gottlosen so gut geht. Man hat hier also einen Mann, das war der Worship Leader, ja, und er sagt, zwischen mir und dem Abfall war ein Schritt. Das ist interessant. Ja. Jetzt ähnlich wie bei David im Psalm 51 in anderem Kontext. Jetzt ist hier ein Mann, der führte sozusagen, das war, wenn am Anfang steht, dem Leiter. Ja. Asaf war oft der Leiter. Die wurden eingeteilt, dann ging es um die Gottesdienste und dann waren die oft in charge. Ja. Die mussten dann gucken, dass der Laden läuft, dass dieses Passafest toll läuft. Ja, jetzt diesmal bin ich dran, dass du alle Instrumente hast, dass du alle Sänger hast und so weiter. Und dass Gott gelobt wird. Lobet den Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und der Mann, der das professionell, lebensmäßig macht, der sagt, ich hatte eine Krise und es war sozusagen zwischen mir und dem Straucheln weg von Gott war eigentlich nur ein Schritt. Das ist für mich so ehrlich. Ja. So ehrlich. Und man sieht dann, er führt das dann aus und Kernpunkt ist, er sagte, die Gottlosen, eigentlich nach der Tora, Psalm 1, schwarz-weiß, ja, eigentlich müsste der Fromme, der sich an der Tora orientiert, der müsste wie ein Baum sein, gepflanzt in den Wasserbächen, und die Gottlosen, denen müsste es echt übel gehen. Und er guckte sich an Und das war ja nicht im Ausland, der war ja in Jerusalem und Umgebung, ja. Und er sieht die hiesigen Gottlosen und guckt sich die an und kriegt die Krise. Und er erzählt davon, wie es denen geht, wie es ihm geht und sagt, Leute, ja, Vers 8 folgendes, sie höhen und reden böse, sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Also das ist richtig modern gottlos. Wenn es einen Gott gibt, der kriegt doch nichts mit. Ist interessant, gell? Das ist 1000 vor Christus grob. 970, das ist lange her. Ja, wow, das begeistert mich an dem Psalm, ja. Siehe, das sind die Frevler, die sind glücklich für immer und werden reich. Das ist jetzt der Antipsalm 1, ja. Du hast jetzt im dritten Buch ein Weisheitspsalm, so ähnlich wie Psalm 1, das ist ein Weisheitspsalm mit der Tora im Zentrum, den Gottlosen geht schlecht und den Frommen geht's gut. Und jetzt scheint sich das alles umzudrehen. Der kriegt die Krise, ja. Und jetzt vergleicht er sein Leben mit dem, was er da sieht, ja. Vers 13. Sollte es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin täglich geplagt. Und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Der Kontrast ist jetzt, den Gottlosen geht schweinegut. Die fühlen sich sauwohl. Und ich kann den Wecker danach stellen, dass Gott mich züchtigt. Er nennt den Züchtiger nicht, aber er kriegt es. Er kriegt es jeden Tag ab. Irgendein Kreuz hat er immer zu tragen. Irgendein Problem gibt's immer. Und denen geht's, die sind dick und fest, ist ihr Leib, ja. Ihr Auge tritt aus dem Fett hervor. Die können so gut essen, ja. Die werden gar nicht krank und die Kälber dort, also ein Kalb nach dem anderen wird geboren, ja. Das wächst und wächst und wächst, ja. Und ich krebs hier lang, ja. Ihr lieben Mitmenschen. Es ist umsonst, ja, dass ich meine Hände in Unschuld wasche. Die Hände in Unschuld waschen machte man, wenn einer ermordet wurde und man war einer der Ältesten und man musste dorthin gehen, zusammen mit anderen, um gewisse Rituale zu vollziehen, damit die Blutschuld des Ermordeten, wo man den Mörder nicht kennt und nicht hinrichten kann, damit die Blutschuld des Ermordeten nicht das Land so verunreinigt, dass das Land die Bewohner ausspuckt. Das ist Umweltschutz antik. Da geht's nicht um CO2, sondern um Blutschuld. Da ist die Kernidee, wenn es Sünden gibt, die so schwerwiegend sind, dass sie nicht gesühnt werden, weil keiner sich danach kürt, keiner kümmert sich, dann ist das praktisch ein Notstand. Und damit Gott nicht nachher Krieg und Verderben schickt als Antwort auf all diese gehäufte Schuld, muss man Opfer bringen. Und deswegen gingen die Ältesten hin und die mussten sagen, wir wissen nicht, wer der Mörder war, wir haben nichts gehört, wir haben es nicht mitbekommen. Wir waschen unsere Hände in Unschuld, das heißt, sie wuschen wirklich ihre Hände. Da wurde eine Kuh auf eine bestimmte Art und Weise geopfert an dem Ort, in der Wildnis und so weiter und so fort. Und das hat der Asaf mehr als einmal gemacht. Und da ist ja immer die Idee mit verbunden, dass wenn einer einen anderen umbringt, dass es das ganze Land gefährdet. Und er sagt, was mache ich hier eigentlich? Wenn ich mich da hinrufen lasse als Worship-Leader aus dem Stamm Levi, ist das alles Blödsinn? Merkt ihr, wie tief das ging? Der kannte die Tora, der kannte die Stelle, der hat das Ritual immer vollzogen. Und dann? Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. Das heißt, in dieser Krise, und diese Minute nutze ich noch da, sozusagen die Krise gerade da zu stoppen, und wir lösen sie dann nach dem Mittagessen auf. Die Krise, die er erlebt, ist quasi der einzige Grund, warum er diesen Schritt nicht gemacht hat. Das ist jetzt für mich sehr interessant. Das zeigt, wie wertvoll die Gemeinde ist. Der einzige Schritt ist nicht sein eigenes Herz und seine eigene Einsicht, sondern ich hätte das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Wenn ich diesen Schritt gemacht hätte, wenn ich angefangen hätte, so zu reden und zu predigen wie die, wenn ich das wiederholte, lass das doch mit dem Hände in Unschuld waschen. Das ist Quatsch, Leute. Können wir beerdigen. Ich gehe da nicht mehr mit. Und wenn er angefangen hat, so zu reden und hätte als Worship Leader sozusagen Step Down, ja, ich verabschiede mich von Gott. Es gibt es ja manchmal bei Mega-Churches, dass ein Gründer dann so abtritt und sagt, das ist, jetzt gebe ich das mal auf mit Jesus. Ne? Das gibt es ja. Und das ist ein Grund hat ihn abgehalten. Er hat auf einmal an all die Leute gedacht, nicht an die gottlosen Israeliten, es geht ja um Israeliten, die gottlos waren, sondern an all die anderen, die er kannte und die er schätzte. Und er hat, das kann ich nicht, ich kann das nicht machen. Und dann ist er mit dieser Krise vor Gott gekommen und dann hat sie sich aufgelöst. Und das nach dem Mittagessen.